Ja, herzlich willkommen zu unserem außertourlichen Freitagabend. Ich hoffe, es sind auch wirklich aus Freiburg ein paar dazugekommen. Ein paar vertraute Gesichter sehe ich auch. Also schön, dass ihr Zeit habt. Und wir haben ein ganz schönes gemeinsames Thema. Es wird jetzt der Präsentation um 20:30 Uhr um die Themen Meta und Anitra gehen, wie man die miteinander verbinden kann. Meta, die freundliche Wohlwollen, das universelle Freundlichkeit und Anitra, die Unbeständigkeit, die wir natürlich versuchen zu sehen und ja auch zu begreifen, was das für unser Leben tatsächlich bedeutet. Und gerade eine Katze im Bild. Die zwei Themen passen sehr gut zusammen, wenn wir uns die ein bisschen so vorbereiten, dass sie wirklich auch dem Dhamma gemäß harmonisieren, dann können wir da eine sehr große und wichtige Unterstützung für die jeweiligen gegenteiligen Aspekte rausholen. Ganz allgemein können wir natürlich sagen, das ist ja für die meisten von euch jetzt nichts Neues, dass wir mit der Praxis dieser freundlichen, wohlwollenden Güte ein wunderbares Gegenmittel haben gegen alles, was mit Ablehnung, mit Ablehnung zu tun hat, mit der Schwierigkeit, die wir alle ja immer wieder haben, das, was wir in anderen Menschen sehen, was wir auch in uns selber erleben, dass wir das überkritisch be- und verurteilen und dadurch uns ja auch immer wieder ein Bild machen von einem Erlebnis, das oft gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Also diese Ablehnung ist ein Wirklichkeitskiller, wenn man so sagen möchte, weil sie uns Dinge vorgaukelt, die oft gar nicht stimmen und weil sie unsere Reaktionen auf das, was wir erleben, so immens beeinflusst und einfärbt. Das ist jetzt in unserem Sozialleben natürlich ganz offensichtlich. Jemand mit viel Ablehnung hat viel Probleme mit anderen, hat viel Ducker, viel Unzufriedenheit in sich selber. Nicht ohne Grund steht das auf der Liste der 5 Hindernisse auch mit ganz oben. Diese Ablehnung, die von den Hindernissen, sagt der Buddha ja sehr schön, dass sie unser Herz trüben, unsere Weisheit lähmen. Was ein getrübtes Herz ist, wie sich das anfühlt, das kennen wir leider alle. Gerade in Situationen, Momenten, wo diese Ablehnung uns überwältigt, könnte man fast sagen, uns so stark beeinflusst, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist heilsam und was ist unheilsam, was ist jetzt gut für mich zu sagen, wie ist es angemessen, mit anderen, mit mir selber umzugehen. Diese negativen Konsequenzen kommen davon, wenn unser Herz getrübt ist, ne? Wenn da also ein Nebel um unser Herz liegt, dass wir dann einfach nicht mehr klar spüren können, was ist eigentlich gut. Und die Hindernisse lähmen auch unsere Weisheit. Und eine gelähmte Weisheit kann, selbst wenn wir es vielleicht gerade noch schaffen, einen Einblick in die Wirklichkeit zu bekommen und mal darüber nachdenken, dass unser Erleben alles in unserem Dasein unbeständig ist. Selbst wenn wir da an der Oberfläche kratzen, werden wir das nur sehr schwer verarbeiten und so auf uns wirken lassen können, dass es uns tatsächlich Freiheit bringt, wenn unser Geist unter dem Einfluss der Ablehnung steht. Also drum ist es auch für Praktizierende die wirklich an einer tiefen Schau der Wirklichkeit interessiert sind. Ein ganz vitaler, wichtiger Faktor in der Praxis. Immer wieder die liebende Güte, das Metta zu praktizieren, das nicht zu vernachlässigen. Was ehrlich gesagt schon manchmal passieren kann, ne? Gerade wenn man jetzt ein Vipassana-Spezialist, Spezialistin ist, da kenne ich selber aus meiner Erfahrung in Sri Lanka, also die Anfangszeiten meines Mönchslebens, wo ich da so richtig, wollte ich so richtig Hardcore Vipassana machen und mit meinen Mönchskollegen uns da ziemlich reingehängt und dann war das so ein Spruch, Metta ist was für Buddhismus-Softies und wir sind die harten Kerle, die alles loslassen wollen. Und da bin ich jetzt vielleicht ein Stückchen weiser geworden und habe eben erkannt, dass es auch ganz entscheidend auf die Einstellung ankommt, mit der wir diese ganze Praxis machen. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich, dass das ein Wohlwollen uns selbst gegenüber ist. Und das ist also vielleicht ein Wohlwollen primär uns selbst gegenüber, aber das kann sich natürlich auch ausweiten auf unsere Mitmenschen, unsere Mitwesen, von denen wir hoffen können, dass sie auch von unserer Praxis und dem fortschreitenden friedlicher werden unseres Geistes profitieren werden können. Aber vielleicht gibt es die Gefahr, dass wir das auch immer wieder mal vergessen, dass wir eigentlich diese ganze Praxis machen, weil wir uns von Herzen wünschen, dass es uns gut geht. Dass das auch ein ganz legitimer und eigentlich sehr heilsamer und schöner Wunsch ist. Ja, manchmal hören wir das in verschiedenen Belehrungen. Man darf sich gar nichts wünschen, aber es ist keine Frage von dürfen oder nicht, weil wünschen tun wir uns sowieso die ganze Zeit was, von früh bis spät. Diese Wünsche sind ja auch oft Versuche, uns selber glücklich zu machen. Nur wenn diese Versuche nicht mit Weisheit einhergehen, dann sind sie eben oft sehr kurzfristig und immer im Scheitern verurteilt, ne? Weil das hundertste und tausendste Ding, das wir uns irgendwo beschaffen, uns ja dann doch immer wieder nicht befriedigt zurücklässt, wenn die Erstbegeisterung abklingt oder wenn das Ding sich verändert oder unsere Einstellung dem Ding gegenüber sich verändert. Also wir dürfen uns ruhig wünschen, dass es uns gut geht und im Idealfall eben auch, dass es uns im Dhamma-Sinne gut geht, dass wir unseren Geist so weit entwickeln können, dass er wirklich klar sehen und begreifen kann, wo er immer wieder den Fehler des Aufgreifens, des Festhaltens, des Identifizierens macht und warum. Und wie er sich auch da verbessern kann und diese Fehlsichtigkeit auf das eigene Erleben, diese Fehlsichtigkeit, die uns immer wieder einredet, da ist was Beständiges, da ist ein Kern und wenn du nur fest genug zugreifst und fest genug das an dich heranziehst und an dich an das klammerst, dann wird es schon gut gehen. Denn diese Fehlsicht können wir tatsächlich nicht nur korrigieren, sondern wirklich heilen und beheben. Dass die Metapraxis jetzt an der Praxis viele von uns auch einen Vorteil, weil wir einfach einen relativ einfachen Einstieg in die Welt der Geistesruhe finden können, weil es eben ein Objekt für unsere Aufmerksamkeit ist, die für den Geist sehr attraktiv ist. Weil das eben auch so in uns angelegt ist, in unseren Instinkten, wie immer, in unserer Prägung, wie immer wir das nennen wollen, dass ein Gefühl von altruistischem Wohlwollen einfach etwas sehr positiv Bewertetes ist. Und darum kann unser Geist sich da auch gut und einfach darauf konzentrieren, Wir werden das ja in der zweiten Einheit auch gemeinsam üben. Vielleicht können wir ganz allgemein die Metapraxis, das ist jetzt meine persönliche Einteilung, es gibt schon in den Lehrreden auch Ansätze, das so einzuteilen. Aber für den heutigen Zweck würde ich das mal so einteilen. Es gibt eine Art Metta zu praktizieren, die direkt unter Samatha-Meditation fallen würde, wo wir einfach dieses Metta-Gefühl des Freundlichkeits-, Liebes-, Wohlwollens-Gefühl zum unserem Meditationsobjekt machen und dann schauen, wie lange wir da draufbleiben können, wie tief unsere Sammlung mit Hilfe dieses Objektes wird. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass wir die sogenannten Erleuchtungsfaktoren, wird das meistens übersetzt, eigentlich ein bisschen kein sehr flüssiges, geläufiges Wort, finde ich. Erstens, Erleuchtung ist sowieso so ein bisschen eine Fehlübersetzung, weil dann wir uns das nicht so vorstellen müssen, dass irgendwann ein großer Scheinwerfer angeht und wir dann erleuchtet werden, ist mehr das Erwachen. Auch in diesem Begriff, den Bodhicanggas, das sind eigentlich sowas wie die Gliedmaßen, die Organe des Erwachens, habe ich das auch schon mal genannt, weil das ganz gut trifft. Also, bevor ich dir jetzt einzeln durchgehe, was ich auch nur kurz machen werde, möchte ich eben sagen, dass das in den Lehrreden auch immer wieder vorkommt, dass wir Metta nicht nur als direktes Samatha-Objekt und darauf konzentrieren und dann passiert irgendwas Schönes, nicht nur so praktizieren können, so auch, aber wir können es auch als das Objekt für diesen Aufbau der Erwachensorgane verwenden. Und da ist das dann, fängt das Ganze dann eher mit einer Achtsamkeitsübung an. Wir können mit Metta tatsächlich auch schön Achtsamkeit praktizieren, also Sati, auch in der allbekannten, beliebten Metta-Sutta aus dem Sutta Nipata, das ja oft zum Rezitieren verwendet wird. Da wurde auch Etang Adi Brahman Etang Vihara Idamaho, also das Brahma Vihara, das ja, im Göttlichen unter Anführungsstrichen zu verweilen, sondern nur ein Lehnbegriff für den Buddha. Und dieses göttliche Verweilen im Hier und Jetzt ist für den Buddha eben nicht irgendein transzendentaler Zustand in einer Himmelswelt, sondern wenn wir Etang Sating Aditye, wenn wir uns ganz auf diese Form der Achtsamkeit, das bezieht sich in der Metta Sutta ja auf eben die Metta-Praxis, wenn wir uns ganz auf diese Form der Achtsamkeit ausgerichtet haben, dann verweilen wir im Brahmischen. Das ist schon mal eine Stelle, wo wir das sehen, dass das eben wirklich für den Buddha auch eine Achtsamkeitspraxis sein kann. Und wir können uns das vorstellen, vor allem auch so praktizieren, dass wir mit Hilfe der Metta-Praxis einen Zustand der Ablehnungsfreiheit, einen sehr friedliebenden, wohlwollenden Zustand kennenlernen, der uns dann als sehr hilfreicher Kontrasthintergrund zum Erkennen der Ablehnung dienen kann. Ja, also je mehr wir Metta praktizieren, desto feinere Variationen dieser Ablehnung lernen wir vielleicht auch kennen. Das habe ich immer wieder schon von Meditierenden, die ich jetzt eine Weile schon begleiten darf, gehört. Sie sagen, ja, ich mache mehr Metta-Meditation und jetzt fällt mir erst auf, wann ich immer, in welchen Situationen ich eigentlich immer auch Ablehnung empfinde. Und manche Menschen sind dann verunsichert, wie kann das sein? Jetzt mache ich extra Metta und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich mehr Ärger in meinem Leben als sonst. Das ist eben ganz oft, weil man es viel deutlicher merkt, wenn man den Ablehnungs-, den ärgerfreien Zustand öfter erleben, wird unser Feingefühl für Ablehnung einfach geschärft. Und wenn wir jetzt diese Erwachungsorgane zur Entfaltung bringen wollen, diese organisch ineinandergreifenden geistigen Faktoren, dann fangen wir mit der Achtsamkeit an und also eine Art von Achtsamkeit auf unsere Geisteszustände, wo wir immer wieder darauf achten, dass unser Geist durch die Metta-Praxis frei ist von Ablehnung oder dann eben bemerken, wenn er da wieder rausrutscht und wieder in irgendeine Form der Ablehnung hineinrutscht, auch wenn es eine subtile Form der Ablehnung ist, die sich vielleicht auf das Erleben unserer Meditation hier jetzt im Moment bezieht, können wir das immer leichter merken. Und dann nicht nur den wohltuenden Effekt dieser Freundlichkeit spüren, sondern zusätzlich auch noch eben diese geistige Klarheit erleben. Die darf, dass wir uns immer bewusst sind, was in unserem Geist passiert. Ja, und das wäre dann, da wären wir quasi schon auf, wären wir schon aufgebrochen auf diesem Weg durch die Organe, wenn wir das jetzt weiter so übersetzen wollen. Die Erwachungsfaktoren, wo wir mit Achtsamkeit anfangen, dann ja sowas wie, ich würde das wirklich ja sowas wie Klarheit über das, was wir erleben, nennen, Samavichaya. Und das führt dann dazu, dass wir einen Motivationsschub bekommen, weil wir merken, aha, in meiner Meditation entsteht wirklich sowas wie Klarheit. Und diese Motivation oder diesen Energieschub, den wir da bekommen, der kann dann wieder dazu führen, dass Freude entsteht, Entspannung, Sammlung und letzten Endes eine gleichmütige Haltung, die dann sehr hilfreich ist auch für die Klarsicht, die wir weiter entfalten wollen. Grundlegend können wir sagen, wir können Metta nicht nur so praktizieren mit, ich möchte es möglichst schnell in irgendeinen schönen Zustand. Und wenn es nicht funktioniert, dann ärgert mich das. Ne? Das wäre eigentlich gerade kontraproduktiv, sondern wir verwenden diesen Ansatz von Metta, von dieser annehmenden, freundlichen, nicht urteilenden Haltung, um immer wieder unseren Geist mit dem zu beschäftigen, was wir jetzt gerade im Moment erleben und so einen immer, wie sagt man, einen immer verfeinerteren Geist erleben, der eben auch von diesem Hindernis der Ablehnung sich mehr und mehr zu befreien beginnt. In der Meditation wird das hoffentlich auch noch klar werden. Ich habe das jetzt nur so mal Schnellverfahren. Prinzipiell wichtig wäre eben, sich zu merken, Metta nicht nur ein reines Ruhe-Meditationsobjekt, sondern auch eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren. Gerade dieser zweite Ansatz hat den Vorteil, dass wir zum einen schon dass wir in der Metta-Praxis schon so Achtsamkeit praktizieren, dass wir dann einen wachen und klaren Geist in die Weisheitsübung mitbringen. Ja, das ist für viele Menschen manchmal gar nicht so einfach, nach so einem ruhigen, verträumten Zustand, einem vertiefungsähnlichen Zustand vielleicht sogar da wieder herauszutauchen und dann diese Ruhe oder dieses schöne, beglückende Erlebnis dann auch weiter zu verwerten und es umzuleiten in eine volle Sicht der Dinge, wie sie wirklich sind. Und die Sicht der Dinge, wie sie wirklich sind, ist im Prinzip das große Sprungbrett zum Loslassen und eigentlich das Herzstück der ganzen Dhamma-Praxis, zumindest im frühen Buddhismus, ist das wirklich das A und O, dass wir mit den verschiedensten Zutaten unseren Geist an den Punkt bringen, wo er wirklich sehen kann, wie die Dinge wirklich sind. Und da ist ein ganz zentraler Aspekt, der uns hier sichtbar wird, wenn wir nur klar genug werden, die Unbeständigkeit unseres eigenen Erlebens, jedes Gefühl, jeder Gedanke, jeder Sinnesreiz, sei es von außen, sei es in unserem Körper, sogar in unserem Geist, ist von Moment zu Moment einem Entstehen und Vergehen unterworfen, das wir nicht beeinflussen können. Und das ist schon ein Anblick, der nicht ohne ist, der vieles von unserem gewohnten Selbstbild herausfordert. Und
Kommt immer eine
auch an dem
Schneeweise.
Punkt ist es von immensem Vorteil, wenn unsere Praxis von Metta begleitet ist. Das mag es, was ich jetzt sagen möchte, vielleicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer komisch klingen, weil es sich in der verbalen Logik vielleicht widerspricht. Aber um zu erkennen, dass es in diesem ganzen Prozess der Unbeständigkeit kein Selbst gibt, ist es vorteilhaft, ein gewisses Maß an Selbstvertrauen mitzubringen. Und die Praxis da äußerst gut geeignet, in uns selber ein Gefühl von Selbstvertrauen im Sinne von, ich bin ein Mensch, der heilsame Zustände kennt, ich bin ein Mensch, der die kultivieren kann, dadurch so eine gewisse Stabilität, psychologische Stabilität in sich zu empfinden. Oder so etwas wie man ist vielleicht weniger angreifbar auch im emotionalen Sinn, wenn man in sich so einen Ruhepol gefunden hat, wo man sagen kann, egal was in der Welt rund um mich so passiert, ich habe in mir das Gefühl, ich kann heilsame Zustände erleben und auch freudige, beglückende Zustände erleben, ganz ohne, dass ich mir von da draußen, von der Welt irgendwas erbetteln muss, irgendwelche Sinnesreize mir erarbeiten muss, für die ich vielleicht teures Geld bezahlen muss oder irgendwelche Beziehungen eingehen muss, die mich sonst gar nicht interessieren würden. Also da, wenn ihr da in euer eigenes Leben schaut, fallen euch sicher Beispiele dafür ein, was man tut, um uns irgendwie angenehm zu fühlen und was für einen Preis das manchmal hat. Und was das dann auch mit unserem Selbstwertgefühl manchmal macht, wenn wir das ja doch, so sehr wir das vielleicht alles unter den Teppich kehren wollen, aber doch immer wieder mitbekommen, ja, ich bin eigentlich total abhängig von dem, von den angenehmen Reizen, die ich mir von da draußen immer wieder zu holen versuche. Also auch auf die Praxis der Wissensklarheit, des klaren Sehens mit einer gewissen, einem gewissen stabilen Selbstwertgefühl zuzugehen, ist nur zuträglich, weil wir dann diese Aspekte der Wirklichkeit auch nicht so persönlich nehmen müssen. Wenn wir quasi ein stabiles, das ist jetzt auch wieder so ein vermeintlicher Widerspruch, ein stabiles gesundes Selbstbild haben, dann können wir das Selbst im philosophischen Sinne auch mal auseinanderfallen und unbeständig sein sehen und trotzdem darauf nicht mit Panik oder Abwehr reagieren, sondern diese Erkenntnis immer tiefer in uns hineinsinken lassen. Und gerade wenn wir die Angewohnheit haben, und ich fürchte, ich muss fast sagen, wir haben die im Prinzip ja alle, immer wieder mit Ablehnung uns durchs Leben zu schlagen. Das ist ja eine Überlebensstrategie. Also die der Logik folgt, wenn alles, was nicht gut genug ist, das möchte ich nicht, das soll irgendwie von mir weg, und wenn es von selber nicht weggeht, dann werde ich es halt vernichten. Alles, was sich nicht gut anfühlt, das möchte ich nicht. Und mit dieser Strategie kommen wir ziemlich schlecht durchs Leben, müssen ja immer wieder da einen Kampf aufnehmen, weil wir eben einfach in einer Welt leben, der produktuell ist, nicht, dass das schon jemals jemand ausgerechnet hat, wie viele unserer Sinneseindrücke eben nicht kein angenehmes Empfinden auslösen. Ist halt einfach so. Also als Mensch wiedergeboren zu werden, heißt, dass man immer wieder mit unangenehm anfühlenden Situationen konfrontiert ist. Und da ist es jetzt eben fundamental wichtig und von Vorteil für jeden und jede von uns, die sehen will, wie die Dinge wirklich sind, wenn wir uns das sukzessive abgewöhnen, auf diese Überlebensstrategie zurückzugreifen. Weil dieser Ablehnungsreflex unseres Geistes auch immer wieder ein tieferes Begreifen der Unbeständigkeit erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht. Das ist jetzt ein bisschen eine genauere Erklärung dieser Aussage der Hindernis, der Ablehnung, unsere Weisheit lähmt. Die Aufgabe der Weisheit ist zu sehen, dass das, was wir erleben, unbeständig ist. Und dann dieses Sehen, also ganz wichtig, nicht nur das zu sehen, das Sehen, das ab und zu mal sehen oder darüber nachdenken, war auch in der direkten Achtsamkeitsmeditation, das mal sehen, dass alles unbeständig ist, das ist noch nicht die große Kunst. Das haben sicher viele von euch auch schon immer wieder erlebt. Aber oft fragen die Menschen dann, ja, jetzt sehe ich das immer wieder, dass alles unbeständig ist, aber was bringt das eigentlich? Mein Leben ist genauso wie vorher. Und da würde ich dann eben immer wieder antworten, ja, es geht nicht nur ums Sehen, es geht auch ums Begreifen und ums auf sich wirken lassen. Ums wirklich völlige Verstehen der Bedeutung dieser Unbeständigkeit. Ist nicht so halt, ja, ist halt so, aber wen kümmert's groß? Eigentlich wissen wir das eh, dass Zeit vergeht, dass sich alles auflöst. Ja, was bedeutet das in Wirklichkeit? Das bedeutet, dass ein Selbst wirklich zu 100% unmöglich ist. Oder im nächsten Moment immer noch halten, sein, besitzen können. Ausnahmslos jede Erfahrung ist diesem Gesetz der Auflösung unterworfen. Und wenn wir das auch wirklich begreifen wollen, dann ist es von immensem Vorteil, uns einen Geist zu erarbeiten, der nicht auf etwas, was ihm auf den ersten Blick unangenehm erscheint, sofort mit Ablehnung oder Negierung oder Wegschieben reagiert. Weil er das sonst in der Situation natürlich auch macht. Ja. Und selbst wenn er dann mal zu sehen bekommt, dass alles unbeständig ist, dann will er es entweder nicht wahrhaben, oder denkt sich irgendeine Story dazu aus und sagt dann, also wenn es selbst in schon entwickelteren spirituellen Kreisen kommt man dem immer wieder, begegnet man dem leider immer wieder, dass man dann eben verlockt ist zu denken und vielleicht dann auch zu sagen, ja, dass das jetzt unbeständig ist, habe ich gesehen. Das ist, dass ich tatsächlich gesehen habe, aber die Implikation, die sich da ja jetzt quasi förmlich aufdrängt, dass nämlich alles jetzt auch es gar nicht mehr wert ist, festgehalten zu werden, dass eigentlich jetzt wirklich es an der Zeit war, alles loszulassen. Diese Implikation will ich einfach nicht. Da wehre ich mich dagegen. Das ist jetzt meine Ablehnung. Das kann doch nicht sein, dass man wirklich alles loslassen soll. Weil, und dann kommen halt die, egal, was immer wir uns schon vorher an Konditionierungen angewöhnt haben, weil es muss doch irgendwie eine schöne Essenz geben und den, der kann man dann alle möglichen blumigen Namen geben. Aber letzten Endes, wenn wir da ganz genau hinschauen, kommt uns in der Auswertung dieser Einsichtsdaten immer wieder eine subtile Form der Ablehnung in die Quere, wenn wir uns nicht explizit darum kümmern, dass wir da schon einen ablehnungsfreien Geist mitbringen in unsere Klarsichtübung.
Hat er jetzt gesagt, einen ablehnungsfreien oder einen ablehnungsreinen Geist?
Bringen wir mit. Vielleicht könnte man sogar sagen, je tiefer unser Metta, unser wirklich aufrichtiges Wohlwollen uns selbst gegenüber ist, desto weniger scheuen wir auf dem Weg zum vollkommenen Wohlwollen davor zurück, das eine oder andere auch einstürzen zu lassen, woran wir uns sonst festhalten. So, ja, oder das, vielleicht könnte man das auch eine radikal liebevolle Einstellung nennen, der es wichtiger ist, dass es einem wirklich gut, als man irgendwo denkt und Lebensmustern festhält. Würde man von einem wirklich radikal liebevollen Menschen auch erwarten, dass er uns zum Beispiel ganz ehrlich behandelt. Wenn wir irgendeinen Fehler immer wieder machen und nicht sagt, ja, du bist eh immer so nett und wir mögen dich ja alle, sondern auch zu sagen, da tust du dir immer wieder selbst weh. Wenn du das nicht möchtest, dann lass es.
Lass es. Wenn du das nicht möchtest, dann lass es.
In der Meditation selber werden wir dann, das auch einfach praktisch kennenlernen, ein bisschen üben. Ich habe noch ein paar Minütchen, glaube ich, ja. Ich möchte auch noch kurz was sagen auf die gegenteilige Beziehung von Weisheit wieder auf die Metta-Übung, weil das ein sehr schöner, wie sagt man das auf Deutsch, ein wiederverstärkender Kreislauf ist, wo sich beide Komponenten auch gegenseitig stützen und unterstützen können. Und zwar, je mehr Weisheit wir praktizieren, desto einfacher wird auch die Metta-Meditation und die Anwendung von Metta in unserem Alltag, weil es einfach, je mehr wir sehen, wie die Dinge wirklich sind, und damit meine ich ja nichts anderes als unser Erleben, von dem wir ja dann auch eins zu eins rückschließen können auf unsere Mitmenschen. Also wenn ich sehe, dass meine Gedanken und Gefühle unbeständig sind und jenseits meiner Kontrolle sich immer wieder zusammenbauen und wieder auseinanderfallen, dann kann ich ja mit Sicherheit davon ausgehen, dass das bei all meinen Mitmenschen genauso ist. Und diese ungeschminkte, klare Sicht darauf, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, kann uns eben auch sehr dabei unterstützen, einmal nicht mit Ablehnung und nicht mit verurteilenden Gedanken zu reagieren, wenn irgendwas in unserem Umfeld nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, sondern mit Geduld und Mitgefühl und eben dieser wunderschönen Sonderform der Zuneigung Und zwar diese universelle Zuneigung. Wir kennen alle Zuneigung, die irgendeine Ursache hat, die wir oft auch so im Tauschgeschäft austauschen mit einzelnen Personen, aber eine Zuneigung, die gar keinen Austausch braucht oder halt die keine Gegenleistung erwartet, die auch gar nicht wirklich eine Ursache braucht, das ist eben das Schöne an Metta und das Universelle an dieser Empfindung können wir noch verstärken, wenn wir uns in unseren Mitmenschen wiedererkennen und eben auch die Menschlichkeit, die Unbeständigkeit, das nicht kontrollieren können unserer Denk- und Gefühlsinhalte, das sich ständig verändern, unseres Erlebens. Wenn wir das unseren Mitmenschen auch zugestehen, wird eine friedlichere, liebevollere Begegnung mit der Welt möglich. Und das wirkt sich dann wieder positiv auf unsere eigene Metta-Praxis aus, mit der können wir dann wieder besser die Klarheit üben und so weiter und so weiter. Wenn wir da einmal reinkommen in diesen Kreislauf, dann sind wir für Samsara quasi schon verloren gegangen und auf dem sicheren Weg zum Loslassen und zu immer größer werdendem Frieden im Sinne des Dhamma. Gut, dann möchte ich es mal dabei belassen und euch jetzt auch ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken. Und dürfen uns dann um 30 nach 8, um 8:30 wieder treffen und dann das Ganze noch einmal in einer schönen gemeinsamen Meditation üben und verinnerlichen und schauen, wie das so zusammenpasst. Metta und das Begreifen von Anicca.